Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Monika Dittrich, guten Abend. Herzlich willkommen zu Andruck, Ihrem Magazin für politische Literatur, in dem wir Ihnen auch heute wieder 5 aktuelle Sachbücher vorstellen. Wir beginnen mit einer zuversichtlichen Analyse der arabischen Welt, geschrieben vom Orientalisten Daniel Gerlach. Der Nahe Osten geht nicht unter, heißt sein Buch. Der Historiker Frank Bösch hat das Schlüsseljahr 1979 untersucht und beschreibt, warum dieses Datum eine Zeitenwende markiert. Die amerikanische Ökonomin Dambisa Moyo hat sich auf provokante Weise mit Demokratie und Wirtschaftswachstum auseinandergesetzt. Sie sieht die Welt am Rande des Chaos. Edge of Chaos heißt der englische Originaltitel, den wir ebenfalls besprechen. Außerdem geht es bei uns heute um die Frage, wie Nationalstaaten entstanden sind und ob Staaten, wie wir sie heute kennen, noch eine Zukunft haben. Dazu hat der Staatsrechtler Alexander Thiele geforscht. Und wir stellen Ihnen das Buch des YouTubers und SPD-Politikers Bijan Kaffenberger vor. Es heißt »Was machen Politiker eigentlich beruflich?« und richtet sich an die Generation Smartphone. Kriege, Terror, Autokraten. Aus dem Nahen Osten dringen vor allem besorgniserregende Nachrichten zu uns. Die arabische Welt gilt als Krisenregion schlechthin. Der andauernde Krieg in Syrien, Chaos im Irak, die Krise im Jemen, solche Beispiele sind es, die das Negativbild verfestigen. Der Orientalist und Journalist Daniel Gerlach will dazu einen Kontrapunkt setzen. Er sieht die arabische Welt sogar vor einer historischen Chance. Der Nahe Osten geht nicht unter, heißt der optimistische Titel seines Buches. Jan Kuhlmann ist unser Rezensent.
Es ist nur wenige Jahre her, da sorgten die arabischen Aufstände für einen seltenen Optimismus in einer Region, die vor allem für ihre Krisen und Konflikte bekannt ist. Auf einmal, so schien es, befreiten sich die Menschen mit einer Art Urschrei von jahrzehntelanger Unterdrückung und stürzten ihre Diktatoren. Das Ergebnis ist bekannt. Dem arabischen Frühling folgte der Winter, wie eine beliebte Metapher lautet. Der Journalist Daniel Gerlach sieht das anders. Für ihn ist der Frühling noch lange nicht am Ende.
In jedem Fall handelt es sich um eine epochale Entwicklung, die sich trotz etlicher Bemühungen autoritärer Kräfte in der arabischen Welt nicht mehr ungeschehen machen lässt. Denn sie hat gezeigt, kein Diktator, kein Autokrat kann mehr sicher sein zu herrschen, bis er an Altersschwäche stirbt. Und absolute Macht ist eine Illusion.
So viel Optimismus tut gut beim Blick auf eine Region, die ansonsten vor allem düstere Gedanken auslöst. Und es ist kein Zweckoptimismus, den Gerlach hier beschwört. Die arabische Welt erlebt historische Veränderungsprozesse schon allein wegen ihrer Gesellschaften, die immer jünger werden. Gerlach, Chefredakteur des auf den Nahen Osten spezialisierten Magazins Zenit, kennt die Region nicht zuletzt durch viele Reisen. Er beschreibt in dem Buch episodenhaft und in einem Plauderton Menschen, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft machen. Und die großen Übel der Region bekämpfen könnten, etwa den Konfessionalismus oder, wie Gerlach ihn nennt, den Sektarismus, also etwa die Trennung zwischen den beiden großen Strömungen des Islam, zwischen Sunniten und Schiiten.
Die Geisteshaltung hat dem Nahen Osten großen Schaden zugefügt. Sie war nicht die Ursache, sehr wohl aber der Brandbeschleuniger für Kriege. Sie stellte die Betriebstemperatur für explosive Reaktionen her. Nach dem Despotismus ist der Sektarismus die zweite große Geißel der nahöstlichen Gesellschaften.
Der Einfluss der Religion verführt zu einem historischen Vergleich, der in Deutschland populär geworden ist. Die arabische Welt, so heißt es da, erlebe wie einst Europa einen 30-jährigen Krieg. Parallelen sind zu erkennen, doch hält Gerlach den Vergleich letztlich für irreführend und bringt ein gern übersehenes Argument an, dass es sich beim Konflikt in Syrien weniger um einen Stellvertreterkrieg größerer Mächte handelt, sondern dass sich große Teile der Bevölkerung gegen ein diktatorisches Regime erhoben haben.
An der Beschaffenheit und Lage des syrischen Regimes scheitert dann auch jeder direkte Vergleich mit den Zuständen im Dreißigjährigen Krieg und mit dessen Beilegung. Was 1618 in die Katastrophe führte und ausländische Mächte zur Beteiligung einlud, war eben kein Aufstand großer Teile der Bevölkerung innerhalb eines souveränen Staates mit dem Ziel, das Staatsoberhaupt zu stürzen.
Am spannendsten wird Gerlachs Buch dort, wo er von Orten und Begegnungen erzählt, die für Journalisten sonst nur schwer zugänglich sind, etwa vom früheren irakischen Regierungschef Nouri al-Maliki. Er wird für die vertiefte Spaltung zwischen Schiiten und Sunniten und somit für den Vormarsch des IS verantwortlich gemacht. Al-Maliki spielt heute in Iraks Machtkampf nur noch eine Nebenrolle.
Wie er da saß, in seinem Intarsien verzierten Sessel und in einem verhältnismäßig großen leeren Raum, wirkte der gefürchtete Nouri al-Maliki tatsächlich alleingelassen. Wie ein ehemals geliebter, aber vom Leben gezeichneter Star, der nach dem Ende seiner Karriere gerade den ersten größeren Absturz hinter sich hat. Und der ahnt, dass noch viele folgen werden.
Gerlach berichtet auch über eine Gruppe von syrischen Clanchefs, Stammesführern, Ärzten, Intellektuellen und Militärs, die 2 Jahre lang eine Charta ausgearbeitet haben, einen neuen syrischen Gesellschaftsvertrag, der nach vielen Jahren Bürgerkrieg den Weg zu einem Frieden ebnen soll und der 2017 feierlich in Berlin unterzeichnet wurde. Ritter der Tafelrunde nennt Gerlach die Gruppe.
In unseren Rittern von der syrischen Charta und in vielen anderen gesellschaftlichen Initiativen nimmt ein Syrien Gestalt an, das eine unmissverständliche Antwort darauf geben will: Wir wollen unser Volk zurück und miteinander in Frieden leben. Wir glauben, dass wir den Sektarismus besiegen können und irgendwann auch einmal die andere Geißel der arabischen Welt, den Despotismus.
Doch hier wird auch eine Schwäche des Buches deutlich. So löblich eine solche Charta sein mag, im syrischen Bürgerkrieg spielt sie derzeit keinerlei Rolle. Den Ton geben andere Kräfte vor, das Regime etwa, das sich jeden Verhandlungen verweigert und nur am Machterhalt interessiert ist. Gerlach will in seinem Buch Hoffnungsschimmer beschreiben, doch diese bleiben angesichts der Realität vage. Veränderungen werden kommen, sie dürften aber noch lange auf sich warten lassen.
Jan Kuhlmann war das über Daniel Gerlach. Der Nahe Osten geht nicht unter. Die arabische Welt vor ihrer historischen Chance. 220 Seiten sind in der Edition Körber erschienen und kosten 18 Euro. »1979 war auf der Welt einiges los. Der Iran wurde zum Gottesstaat. Deng Xiaoping ebnete den Weg Chinas zur Weltmacht. Das Öl wurde zum zweiten Mal knapp und teuer und zum ersten Mal trafen sich Wissenschaftler zu einer Weltklimakonferenz. Allerlei Ereignisse, deren Folgen noch heute wichtig sind.« Der Philosoph Peter Sloterdijk hat das Jahr 1979 einmal als Schlüsseldatum des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Dieser Bewertung stimmt der Historiker Frank Bösch zu. Gerade hat er seine Studie über die Zeitenwende 1979 vorgelegt. Ralf Gerstenberg stellt das Buch vor.
Bücher über die Ereignisse eines Jahres liegen im Trend. Besonders wenn ein Jubiläumsabstand Aufmerksamkeitsgarantie verspricht. Derzeit arbeitet man sich an den Jahren 1918 und 1919 ab. Meist ist dann von Umbrüchen die Rede, von gravierenden Einschnitten, von epochalen Veränderungen. Auch das Jahr 1979 stand bereits im Fokus solcher Betrachtungen. Der US-amerikanische Journalist Christian Carroll glaubte in diesem Jahr die Geburt des 21. Jahrhunderts zu erkennen. Ähnlich sieht es auch der Potsdamer Historiker Frank Bösch, wenngleich er etwas weniger auf die Pathos-Tube drückt. Als die Welt von heute begann, lautet der Untertitel seines Buchs über das Jahr 1979, dem er attestiert, für nicht mehr und nicht weniger als eine Zeitenwende zu stehen.
Die Welt in den Jahren nach 1979 unterscheidet sich ganz deutlich von der etwa Anfang der 70er Jahre. Plötzlich haben wir erstarkte Religionen. Plötzlich ist die Energieversorgung ein zentrales Problem. Plötzlich vertrauen Gesellschaften ganz anders auf den Markt als zuvor. Oder aber im Bereich der Geschichte, der Holocaust wird jetzt zu einem zentralen Paradigma, um die Zeitgeschichte zu betrachten. Mir ging es gar nicht so sehr darum, ein Buch über ein Jahr zu schreiben, und tatsächlich behandle ich ja auch die 70er, 80er Jahre insgesamt. Mir ging es darum, gegenwärtige Herausforderungen, einen beschleunigten Wandel aufzuzeigen, und das ließ sich besonders gut an diesen Ereignissen im Jahr 1979 aufzeigen.
In der Tat ist im Jahr 1979 eine Menge passiert, was in der Rückschau als weltpolitisch wegweisend erscheint. In der Nähe von Harrisburg kam es zu dem bis dahin schwersten Störfall in einem Atomkraftwerk. In Deutschland fand der Gründungsparteitag der Grünen statt. Erstmals trafen sich Wissenschaftler auf einer Weltklimakonferenz und warnten vor den Gefahren einer Erderwärmung. Die Sowjetarmee marschierte in Afghanistan ein. Beim Besuch von Papst Johannes Paul II. In seinem Heimatland Polen strömten Millionen auf die Straße. Die Gleichzeitigkeit dieser und anderer Ereignisse zeige, so Bösch, dass die Welt unübersichtlicher, fragmentarischer geworden sei, sich nicht mehr in zwei große Lager einteilen ließ, die das Weltgeschehen bestimmten. Die starke Fixierung auf die Jahre 1945 und 89 als Eckmarken der Zeitgeschichte habe bis heute ein sehr bipolares Geschichtsbild geprägt.
Wenn man allerdings eine globale Perspektive einnimmt, dann zeigt sich, dass wir Ende der 70er Jahre ganz dramatische Wandlungsprozesse haben. Etwa in China, das sich öffnet, etwa mit dem Aufkommen des fundamentalistischen Islams, mit der iranischen Revolution. Und das sind Themen und Bereiche, die bisher in der Zeitgeschichtsforschung kaum im Blick waren, obwohl sie durchaus Rückwirkungen auch auf die Bundesrepublik hatten.
In seinem Buch zeigt Frank Bösch, welchen Einfluss globale Ereignisse 1979 auf die Politik, Berichterstattung und Befindlichkeit im geteilten Deutschland hatten. Besonders aufschlussreich ist dabei das Kapitel über die vietnamesischen Flüchtlinge, die sogenannten Boat People, die mit schrottreifem Schiffsgerät den Weg über den Ozean wagten. Die Bilder der unter Lebensgefahr aus dem kommunistischen Land fliehenden Menschen lösten in der Bundesrepublik eine Welle der Solidarität aus. Die Rettungsorganisation Kap Anamur wurde gegründet. Schlagersänger gaben Benefizkonzerte. Die Regierung erhöhte das Aufnahmekontingent und begrüßte bald tausende außereuropäische Flüchtlinge auf deutschem Boden. Die Ähnlichkeiten mit den Ereignissen seit 2015 sind dabei augenfällig.
Wiederum gab es eine breite Willkommenskultur, und dann kippt die Stimmung. Und sie kippt nicht nur wegen der vietnamesischen bzw. syrischen Flüchtlinge, sondern sie kippt, weil sie insgesamt in einen neuen Zulauf von Migranten eingebettet war. Damals 1980, insbesondere aus der Türkei, und dann bei den syrischen Flüchtlingen in Verbindung mit Flüchtlingen aus anderen Teilen der Erde, insbesondere aus Afrika.
Im Buch führt Bösch aus:
Wie Umfragen zeigten, nahm in der deutschen Bevölkerung in wenigen Jahren die Auffassung zu, die Ausländer sollten in ihre Heimat zurückkehren. Vor allem die hohe Arbeitslosigkeit im Zuge der Wirtschaftskrise förderte dies. Während die einen die Menschen aus sinkenden Booten retteten, skandierten andere, das Boot ist voll, um die Abschottung der Grenzen zu fordern. Gerade bei den Christdemokraten, die eben noch die Aufnahme von mehr Flüchtlingen aus Vietnam gefordert hatten, nahmen die Stimmen zu, die vor Wirtschaftsflüchtlingen warnten.
In der Folge formierten sich rechtsextreme Bewegungen, die auch Brandanschläge verübten. Wenige Jahre später gründeten sich die Republikaner. Das Jahr 1979, meint Frank Bösch, sei nicht nur in Deutschland von starken Bewegungen geprägt gewesen, die sich gegen Liberalisierung, Rechte von Minderheiten oder eben auch gegen Einwanderer richteten. Zugleich sei es eine Zeit gewesen, in der noch einmal Utopien erblühten.
Aus heutiger Sicht muss man sagen, dass sie mit vielen Enttäuschungen einhergehen. Margaret Thatchers Traum von der marktliberalen Gesellschaft hat nicht die soziale Ungleichheit beseitigt, sondern sie eher verstärkt. Der Gottesstaat hat zu vielen Repressionen geführt, die dem Schah-Staat nicht unähnlich sind. Und auch in Nicaragua, das als Modell für viele linke Bewegungen galt, haben wir heute einen autoritär herrschenden Daniel Ortega, der Pressefreiheit, Meinungsfreiheit unterdrückt.
Das Buch Zeitenwende 1979 von Frank Bösch ist vor allem deshalb so aufschlussreich, weil es markante Ereignisse in einen historischen Zusammenhang stellt. Anhand dieser Einschnitte oder Wendepunkte zeigt Bösch Entwicklungen auf, die bis in die Gegenwart reichen. Die Neoliberalisierung der westlichen Welt, das Erstarken des islamischen Fundamentalismus und der Religionen insgesamt, Flüchtlingsbewegungen, ökologisches Denken, Klimawandel, Chinas Weg zur Weltmacht und die öffentliche Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit. Das Schöne an dem Buch ist, dass Frank Bösch dennoch zurückhaltend bleibt, nicht von 1979 als alles erklärender Superzäsur spricht, keine direkten Kausalitäten behauptet, etwa zwischen der islamischen Revolution im Iran und den Anschlägen am 11. September 2001. Zudem gelingt es ihm, das lebendige Bild eines bewegten Jahres zu zeichnen, das uns die Welt von heute vielleicht ein bisschen besser verstehen lässt.
Ralf Gerstenberg besprach Frank Bösch, Zeitenwende 1979, als die Welt von heute begann. Erschienen bei CH Beck, 512 Seiten, 28 Euro. Dambisa Moyo ist eine amerikanische Ökonomin, die ursprünglich aus Sambia stammt. Vor 10 Jahren legte sie einen Bestseller vor mit dem Titel Dead Aid. Darin schildert sie, wie zerstörerisch Entwicklungshilfe wirkt und was armen Ländern mehr helfen würde als die Dollars aus dem Norden. Auch ihr jüngstes Buch wird in den USA kontrovers diskutiert. Es heißt Edge of Chaos, also am Rande des Chaos. Und ich habe unseren Rezensenten Gregor Peter Schmitz gefragt, was die Autorin mit diesem Titel meint.
Sie meint damit, dass die Welt vor allem aus ihrer ökonomischen Perspektive, denn die Autorin ist ja Ökonomin, an ihre Grenzen gerät. Sie sagt, dass lange es zwar Ungleichheit gegeben hat, das aber ausgeglichen wurde durch stetes Wirtschaftswachstum. Und jetzt sehe man die Schwächen auf beiden Seiten. Die Ungleichheit steige, gleichzeitig verflache das Wirtschaftswachstum weltweit. Und deswegen sieht sie eigentlich eine neue Welle des Autoritarismus und sieht die Schwächen eigentlich überall, sieht kaum noch Unterschiede zwischen Demokratien und autoritären Regimen, erzählt es vor allem an dem Land, das sie natürlich am besten kennt, den Vereinigten Staaten, wo sie auf gleich ganz viele Schwierigkeiten hinweist. Teilweise sind die uns natürlich vertraut von der täglichen Trump-Dosis, die wir bekommen. Teilweise zeigt sie aber auch neue Sachen auf, beispielsweise die Bildungsmisere, die es dort gibt, aber auch die Angst vor dem Protektionismus. Und sie stellt eigentlich die These auf, dass wenn wir nicht wieder zu einem steten Wirtschaftswachstum zurückkehren, dass wir dann einen Rückzug der Demokratie erleben werden und dass, wie im Titel beschrieben, wir eigentlich generell im Chaos versinken.
Die Autorin hat sich einen Namen gemacht mit schon einigen anderen streitbaren Büchern. Was meinen Sie, neigt sie zur Dramatisierung oder klingt das plausibel, was sie schreibt?
Klares Ja, sie neigt zur Dramatisierung. Sie sprechen es an. Das andere Buch, das bekannteste Buch, das sie bislang veröffentlicht hat, hieß Dead Aid. Die Autorin stammt ja selbst aus Sambia, hat dann lange bei Goldman Sachs und der Weltbank gearbeitet und hat damals eigentlich eine Abrechnung mit dem Entwicklungshilfe Regime vorgelegt und gesagt, dass die afrikanischen Staaten vor allem ohne Entwicklungshilfe eigentlich besser dastehen würden. Auch jetzt neigt sie dazu, in ihren Thesen es doch sehr pointiert zu formulieren, gerade in der Analyse. Meistens ist die Analyse auch gar nicht das Problem oder das Umstrittene bei ihr, denn da, wie beschrieben, kann man eigentlich relativ einer Meinung sein, dass das zutrifft. Es sind eher die Rezepte, die sie dagegen vorschlägt, die sie dann so umstritten machen.
Welche Rezepte sind das?
Ja, das ist ein ganzer Reigen. Einige davon sind herkömmlich und sicherlich unumstritten. Wenn man zum Beispiel auf das Ansinnen schaut, dass es weniger Geld in der Politik geben soll, also weniger Einflussnahme durch das große Geld, dass man von dieser Kurzfristigkeit der Politik wegkommen müsse, indem es beispielsweise längere Amtszeiten für Politiker gäbe. Da sind aber auch einige sehr umstrittene Punkte dabei, etwa wahrscheinlich der umstrittenste, indem sie das Wahlrecht davon abhängig machen will, welche Qualifikationen Leute mitbringen. Also sie selbst, die natürlich als eine dunkelhäutige Frau selber lange gar kein Wahlrecht gehabt hätte in ihrem Land, macht also den Punkt, dass man wieder unterscheiden solle beim Wahlrecht. Das ist also im Prinzip ein bisschen wie bei Platos Philosophenstaat, eher diejenigen, die besser ausgebildet sind und die, wie sie sagt, weitsichtiger agieren und nicht so kurzfristig wie die breiten Massen, dass die besser gewichtet werden sollen in einer Demokratie.
Sie haben das eben schon angesprochen, die Autorin ist Ökonomin. Sie empfiehlt vor allem Wirtschaftswachstum als Heilmittel, als Rezept. Von Demokratie hält sie weniger, oder? Das klang jetzt auch schon ein bisschen an beim Thema Wahlrecht.
Was ich gerade besprochen habe, ist sicherlich der umstrittenste Vorschlag. Dafür musste sie auch am meisten Kritik einstecken. Es ist nicht so, dass die Demokratie sie völlig kalt lässt. Sie spricht ja auch einige Punkte an, die wirklich von vielen Experten diskutiert werden. Zum Beispiel der sehr ungerechte Zuschnitt von Wahlkreisen, gerade in den USA, gegen den sie sich wendet. Und wie gesagt, der Einfluss des Lobbyismus, den sie eher eindämmen will. Also da ist sie auf einer sehr progressiven Agenda unterwegs. Was bei ihr halt sehr stark ist, ist dieser Punkt, dass sie sagt, Wirtschaftswachstum hat eigentlich über die Menschheitsgeschichte immer wieder nicht nur natürlich zum Wachstum beigetragen, sondern hat eben auch mehr Wohlstand geschaffen und letztlich auch die Demokratie gestärkt. Und sie sagt, wenn wir uns davon abkehren, von dieser reinen Lehre, dann werden wir versinken. Deswegen hat sie natürlich auch gewissen Respekt vor dem chinesischen Wirtschaftswachstum, das sehr viele Menschen aus der Armut gehoben hat in den vergangenen Jahrzehnten, obwohl das natürlich jetzt mit reinem Kapitalismus nichts zu tun hat und auch nicht mit Demokratie. Aber das ist ihre Versteifung, das ist ein bisschen auch die Schwäche des Buches, dass sie dieses Wirtschaftswachstum eben über alles stellt, obwohl, wie wir wissen, natürlich in der Wissenschaft gerade diese Versteifung darauf durchaus kontrovers gesehen wird.
Wie hat Ihnen das Buch denn gefallen? Wie ist der Stil?
Also jeder, der gerne Pamphlete liest, wird dieses Buch lieben. Es ist eben alles auf die These der Autorin zugedreht. Sie hatte auch einen sehr lebendigen und engagierten Stil. Also es liest sich durchaus gut. Wie gesagt, in der Analyse ist es eigentlich wenig kontrovers. Da würden sicherlich viele Leute mit dem Kopf nicken beim Lesen. Bei den Rezepten später wird es etwas, dass man den Kopf schüttelt gelegentlich.
An wen richtet sich dieses Buch?
Also sicherlich an Leute, die in dieser Trump-Welt, die ja eine verunsicherte ist, nicht nur in den USA, über das das Buch vor allem schreibt, aber eben auch in anderen Regionen der Welt, auch bei uns, auch in Europa und in Deutschland, das ja, Frau Merkel hat das gerade auf der Sicherheitskonferenz nochmal bekräftigt, ein bisschen unabhängiger werden muss von den USA, wo man drüber nachdenkt, was sind die Schattenseiten der Globalisierung. Wie gesagt, diese Ökonomin, die es hier verfasst, sieht die Globalisierung per se keineswegs negativ, aber sie beschreibt schon Ausläufer dieser Entwicklung und in der Analyse ist es durchaus treffend. Also alle, die sich über diese verunsicherte Welt ein wenig noch unsicherer werden wollen, aber vielleicht auch nach Auswegen suchen, für den ist dieses Buch durchaus interessant. Ja.
Sagt unser Rezensent Gregor-Peter Schmitz über das Buch von Dambisa Moyo. Es heißt Edge of Chaos – Why Democracy is Failing to Deliver. 320 Seiten sind bei Little erschienen und in Deutschland für etwa 14 Euro erhältlich.
Hey.
Der Leviathan ist in der jüdisch-christlichen Mythologie ein Seeungeheuer, ein gefährliches Mischwesen aus Drache und Krokodil. Leviathan heißt auch das Hauptwerk des englischen Philosophen Thomas Hobbes aus dem 17. Jahrhundert. Er beschrieb damit die Allmacht des Staates. Der Göttinger Staatsrechtler Alexander Thiele greift diese Idee auf in seinem aktuellen Buch über den gefräßigen Leviathan. Thiele beschäftigt sich mit der Frage, wie moderne Staaten entstanden sind und welche Zukunft sie in der globalisierten Welt noch haben. Annette Wilmes hat das Buch für Andruck gelesen.
Was macht den modernen Staat aus? Wie ist er entstanden? Wo liegen seine Ursprünge? Was unterscheidet ihn von früheren Herrschaftsformen? Diese Fragen, die Alexander Thiele in seinem Buch behandelt, sind nicht neu. Nicht nur in der Rechtswissenschaft, auch in der Politik, Geschichts- und Kulturwissenschaft war und ist der Staatsbegriff ein beliebter Forschungsgegenstand.
Weil der Staatsbegriff bis heute nicht abschließend geklärt ist und sich zudem ständig im Wandel befindet, weil er auf neue Herausforderungen reagiert. Zu nennen ist natürlich die Globalisierung, aber wir sehen jetzt ja auch etwa wieder neue nationalistische Tendenzen in den einzelnen Staaten, die dazu führen, dass es immer wieder notwendig ist, sich neue Gedanken über den Staat zu machen.
Die Geschichte des modernen Staates begann im Europa der frühen Neuzeit, also um das Jahr 1500. Darüber ist sich die Forschung weitgehend einig. Thiele schreibt:
In dieser Zeit, später als Renaissance bezeichnet, tritt zunehmend die Vernunft an die Stelle des reinen Glaubens, was zu bedeutenden Veränderungen in der Lebenswelt der Zeitgenossen führt, die sich auch auf die Herrschaftsstrukturen auswirken. Daraus lassen sich insgesamt 8 Wesensmerkmale des modernen Staates herausarbeiten und näher entfalten.
Ein wichtiges Merkmal ist die Säkularisierung, die Trennung der geistlichen von der weltlichen Ebene. Die Kirche und Kirchenvertreter spielten für die weltliche Herrschaft seitdem eine immer geringere Rolle. Ein weiteres Merkmal ist die Zentralisierung der Herrschaft. Es kam das Zeitalter des Absolutismus, Herrschaft, die in einer Person mündete, Ludwig XIV., l'État c'est moi. Zum modernen Staat zählt außerdem die Eingrenzung von Territorien, die zu einem bestimmten Herrschaftsgebiet gehören. Es entstehen Verwaltung, Bürokratie, ein stehendes Heer, Gesetzgebung. Die Entwicklung geht über Jahrhunderte. Dann beschreibt Thiele ausführlich und äußerst detailreich die Ausbreitung des modernen Staates in der Welt. Hier kommt der gefräßige Leviathan zum Zuge. Thomas Hobbes hatte das mythologische Wesen in Drachengestalt als Symbol für die Allmacht des Staates gewählt.
Mit gefräßig meine ich vor allen Dingen, dass er im Laufe der Jahrhunderte eben tatsächlich andere Herrschaftsformen, die es ja gab, ja, denken an das Osmanische Reich, wir denken an das Mogulreich in Indien, wir denken an die tribalistischen Formen in Afrika, dass er die quasi alle verschlungen hat und sich auf sie gesetzt hat und heute praktisch ausschließlich Nationalstaaten im Sinne dieser Staatstheorie vorherrschend sind. Er hat sie also vielleicht nicht im Wortsinne verschlungen, aber er hat sie beseitigt, er hat sie abgelöst.
Die Ausbreitung des modernen Staates in die ganze Welt geschah einmal durch die Kolonialisierung mit den brutalen Folgen für die Ureinwohner, aber auch durch Selbstverwestlichung, ein Begriff, den der Historiker Jürgen Osterhammel geprägt hat. Thiele schreibt:
Es war ab dem frühen 18. Jahrhundert gewissermaßen in Mode, europäisch zu sein, beziehungsweise sich europäisch zu geben und europäische Verhaltens- und Umgangsformen zu kopieren. Auch innereuropäisch hatte es immer wieder solche Modephasen gegeben, Phasen also, in denen bestimmte Regionen als kulturelle Vorbilder galten. Man denke an das Italien der Renaissance, an die Niederlande des frühen 16. Jahrhunderts oder das barocke Frankreich.
Heute zählen die Vereinten Nationen 193 Mitgliedstaaten, verteilt über die ganze Welt. Die wenigsten, meint Thiele, seien vollwertige Demokratien, aber nahezu alle seien als Nationalstaaten organisiert. Wobei er betont, dass die Idee des Nationalstaats erst Ende des 18. Jahrhunderts entstanden sei. Doch nicht Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit setzten sich durch, sondern überall auf der Welt gab und gibt es Kriege und Zwangsassimilierung. Wer zur Nation gehört, muss sich anpassen oder wird ausgegrenzt. Als eines der jüngsten Beispiele nennt Alexander Thiele das Schicksal der in Myanmar nicht als Bürger anerkannten und damit staatenlosen Rohingya. Hunderttausende von ihnen wurden 2017 in das benachbarte Bangladesch vertrieben, in einen der ärmsten Nationalstaaten der Welt. Die globalen Probleme wie die Flüchtlingsströme und Klimaveränderung kann der moderne Staat nicht lösen. Ist er deswegen ein Auslaufmodell oder sollte er eins sein? Alexander Thiele widerspricht. Er setzt auf den demokratischen Verfassungsstaat, wobei er die Koppelung von Staat und Nation auflösen will. Er gebraucht den Begriff denationalisieren. Ist das in einer Zeit, in der sich populistische und nationalistische Strömungen wieder ausbreiten, realistisch? Thiele hält es für möglich, neue Werte zu bestimmen, über die sich der Staat definiert, allerdings in einem langwierigen Prozess.
Das heißt, es ist kein feststehender Wertekanon, der unveränderlich in den Boden gerammt wird, an dem man sich anzuhängen hat oder man muss gehen, sondern es geht um einen Wertekanon, der wandelbar ist, der offen ist, der in vielfältiger Weise auch bereit ist, andere Impulse von neuen aufzunehmen, der also kulturell auch in der Form eines Flusses sozusagen mit Nebenflüssen angereichert wird.
Die Staatslehre soll beschreiben und erklären und sie soll Verbesserungsmodelle entwickeln, Designs- und Sollenswissenschaft. Mit seinem Buch liefert Alexander Thiele genau das. Er bietet vor allem im beschreibenden Teil eine Fülle von Informationen, indem er mitunter Zitat an Zitat reiht. Das erschwert die Lektüre jedoch nicht, weil die zahlreichen Fußnoten zum Verständnis des Textes nicht nachgelesen werden müssen. Sie regen aber zum Weiterlesen an, was vor allem die staatsrechtlich und historisch interessierten Laien freuen dürfte.
Annette Wilmes besprach Alexander Thiele, der gefräßige Leviathan, Entstehung, Ausbreitung und Zukunft des modernen Staates. Verlag Mohr Siebeck, 360 Seiten, 29 Euro. Bijan Kaffenberger ist 29 Jahre alt, ein erfolgreicher YouTuber und Landtagsabgeordneter der SPD in Hessen. Dass er am Tourette-Syndrom leidet, einer Nervenkrankheit mit unwillkürlichen Bewegungen und Äußerungen, hat ihm bei seinem Aufstieg nicht geschadet. Im Gegenteil, er geht offen mit seiner Krankheit um. Jetzt hat der YouTuber und Politiker Kaffenberger ein Buch geschrieben. Es heißt »Was machen Politiker eigentlich beruflich?« und will ein Politikbuch für die Generation Smartphone sein. Moritz Küpper hat es gelesen.
Nun also als Buch. Dieser Gedanke liegt nahe, wenn man sich mit Bijan Kaffenbergers Taschenbuch beschäftigt. »Was machen Politiker eigentlich beruflich?« fragt Kaffenberger, Jahrgang 1989, sympathisch grinsend auf dem Cover und schiebt nach. Fragen an die da oben. Denn das Prinzip des Buches, es ähnelt dem YouTube-Kanal, den Kaffenberger betreibt. Tourette-Kette heißt der Kanal, der bereits millionenfach geklickt wurde und in dem Kaffenberger Fragen beantwortet.
Christian fragt. Hey Bijan, ich lerne das ein oder andere Mal echt attraktive Frauen kennen. Wenn diese sich dann wegen fehlender Bildung rassistisch zur aktuellen Flüchtlingssituation äußern, verlieren sie schlagartig ihre Attraktivität. Wie gehe ich möglichst cool damit um, damit doch was läuft? Lieber Christian, zuerst mal Wo treibst du dich denn rum? Gehst du etwa in Nipsterläden, dass du solche Mädels kennenlernst?
Als das Politikbuch für die Generation Smartphone bewirbt es daher auch der Verlag. Und man darf gespannt sein, ob es diese Inhalte sind, die das junge Publikum dazu verleiten werden, das Smartphone beiseite zu legen, um eben das Buch zu lesen. Denn an der Bedeutung des Inhalts dürfte es nicht scheitern. Und auch die Struktur ist, wie geschildert, der eines YouTube-Kanals ähnlich. 23 Begriffe hat Kaffenberger, der seit vergangenem Herbst für die SPD im Hessischen Landtag sitzt, dafür ausgewählt und einfach Fragen dazu formuliert.
Lieber Bijan, Menschenwürde ist ja nichts Greifbares. Was ist sie genau? Und wie könnte man sie überhaupt antasten?
Alle in dieser Verfassung verliehene gesetzgebende Gewalt ruht im Kongress der Vereinigten Staaten, der aus einem Senat und einem Repräsentantenhaus besteht. Das ist der erste Satz der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber derzeit ist es vielleicht nicht die beste Idee, ein Kapitel zum Thema Menschenwürde mit den USA zu beginnen. Der Fisch stinkt ja bekanntlich vom Kopf her. Vielleicht sollten wir uns lieber der Grande Nation zuwenden. Monsieur Macron hat zwar auch seine Schwächen, aber im Vergleich zu Mr. Trump verhält er sich durchaus menschenwürdig. Die Würde des Menschen ist unantastbar, natürlich. Sie soll nicht etwa unangetastet bleiben, nein, sie kann gar nicht angetastet werden. Denn Würde steht jedem Menschen zu. Ja, das gilt auch für Donald Trump.
So beginnt diese Struktur. Kaffenberger bemüht sich um einfach verständliche Sprache. Er ist ein Freund von Zitaten. Die Kapitel sind lexikalisch angehaucht, wie beispielsweise bei den Stichworten Bundesrepublik, direkte Demokratie und auch die Rente. Oder eben aktuellerer Natur, wie bei Facebook-Daten und die Politik, Krieg im Netz und schnelles Internet für alle. Ohnehin fällt auf, dass das Buch einen Schwerpunkt Digitalisierung aufweist, wobei Kaffenberger wichtig ist, dass dies, trotz seines Anliegens, die Politikverdrossenheit seiner Generation zu bekämpfen, keine Frage von jung oder alt ist.
Natürlich ist Digitalisierung, insbesondere in der Verbindung mit Bildungspolitik, ein Thema für Schule, aber es ist natürlich auch für die Menschen, die im Beruf stehen, ein Thema für Weiterbildung. Und es ist natürlich auch ein Thema für ältere Menschen, die jetzt, ich sag mal, mit der Technik nicht groß geworden sind, von Teilhabe. Also ich kann ja heutzutage auch im Rentenalter wunderschön im Internet Dinge tun und mit Leuten kommunizieren. Und ich glaube, es gibt auch super viele Beispiele dafür. Es sind ja dann die sogenannten Silversurfer im Netz unterwegs.
Zudem hat das Buch auch natürlich biografische Züge. Kaffenberger weiß, dass er auch wegen des Tourette-Syndroms Interesse weckt.
Also ich glaube, es hilft. Aber ich glaube, es darf eben dabei nicht bleiben, weil ich meine, es geht jetzt zum Beispiel am Hirn mit meinem Tourette ja nicht darum, in dieser Aufmerksamkeits-, ich sag mal, Phase zu bleiben. Das ist jetzt natürlich ganz spannend, dass da mal ein Landtagsabgeordneter mit Tourette drin sitzt, aber im Wesentlichen müssen wir eigentlich dahin kommen, dass meine Wahl zu irgendwas oder in irgendeinem Amt halt eben ja nicht mehr als so besonders dargestellt wird, dass jetzt jeder darüber berichten muss, weil es halt Normalität geworden ist. Also ich meine, das ist natürlich noch ein langer Weg und das ist natürlich auch die eine Optimalvorstellung, aber das ist, glaube ich, zumindest das langfristige Ziel.
Er selbst lässt sich von seinen körperlichen Ticks nicht einschränken. Ein Kapitel behandelt auch Kaffenbergers Landtagskandidatur in Hessen für die SPD.
Seit meinem Eintritt in die SPD waren etwa 10 Jahre vergangen, als ich in meinem Büro im Thüringer Wirtschaftsministerium in Erfurt saß. Zu dieser Zeit spürte ich, dass ich zwar sehr viel Spaß in meinem Job als Referent hatte, aber von meinem Naturell her tendenziell eher Politiker als Verwaltungsmensch war. Ich wollte mehr in den Vordergrund, im Parlament sprechen, Interviews geben und eigene Schwerpunkte setzen. Nicht zuletzt wollte ich auch raus aus der Hierarchie und dem engen Rahmen, den das Ministerium vorgab. Mich reizte es, mein eigener Chef in der Politik zu sein. Das lag weniger daran, dass ich meinen Vorgesetzten nicht mochte. Ganz im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, dass ich noch mehr für Menschen und natürlich auch für mich erreichen konnte, wenn ich außerhalb der langsam mahlenden Mühlen des Ministeriums agieren würde.
Nun vertritt er den Wahlkreis Darmstadt 2 und gehört somit selbst zu den da oben, wie es im Titel heißt. Doch wer die eigentliche Frage, was machen Politiker eigentlich beruflich, direkt und klar beantwortet haben möchte, der muss sich wohl noch ein wenig gedulden, was auch der Schluss des Buches zeigt.
Jetzt gilt es, im Landtag die Dinge zum Besseren zu verändern und den Wahlkreis voranzubringen. Eine große Aufgabe liegt vor mir, die Erwartungen zu erfüllen und ein guter Abgeordneter zu sein. Dabei muss man sich immer vor Augen halten, was Willy Brandt 1992 auf einem Kongress der Sozialistischen Internationale sagte. Nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll.
Es ist diese sympathische Offenheit, die mitunter naiv wirkt, der anschauliche, biografische Stil, aber auch die kleinteilige Struktur, die das Buch schnell lesbar machen. Wer sich jedoch wirklich eine Antwort auf die Politikerfrage erhofft, der sollte eher warten, bis Kaffenberger vielleicht nach der ersten Legislaturperiode seine Erlebnisse aufschreibt.
Und das Buch von Bijan Kaffenberger heißt »Was machen Politiker eigentlich beruflich? Fragen an die da oben«. Rowohlt Verlag, 272 Seiten, kosten 9,90 Euro. Moritz Küpper hat das Buch vorgestellt. Und das war Andruck, das Magazin für politische Literatur. Nächste Woche Montag gibt es eine neue Ausgabe. Dann stellen wir Ihnen unter anderem das Buch von Horst Teltschik vor, der den früheren Bundeskanzler Helmut Kohl in außenpolitischen Fragen beraten hat und lange Jahre Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz war. Sein Buch, das zur Leipziger Buchmesse erscheinen wird, heißt »Russisches Roulette – Vom Kalten Krieg zum Kalten Frieden«. Mehr dazu also nächste Woche. Alle Beiträge von heute und auch die ganze Sendung finden Sie wie immer bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.